886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechte Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilenplanern über ein paar der Themen des Tages, wie gewohnt um die Uhrzeit, auch immer nachzuhören oder weiterzuschicken an Freunde, Bekannte, Verwandte als Podcast, entweder Radio 886.at oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wir starten heute mit einem tatsächlichen Wirtschaftskrimi, Wirtschaftsthriller. Das sind Geschichten, aus denen dann solche Miniserien auf Netflix und Co. gemacht werden irgendwann. Und wir sind halt gerade live mit dabei, während das passiert. Es ist einfach unfassbar spannend, wie ich finde. Standard schreibt da, aber viele andere auch. Benko-Festnahme, Haselsteiner und andere Investoren belasten Signa-Gründer. Letzte Woche René Benko verhaftet worden und sitzt auch jetzt tatsächlich noch in U-Haft. Allein damit haben ja schon wahnsinnig viele nicht gerechnet. Es gab zuerst den Haftbefehl aus Italien, dann aber in Österreich. Nein, weil das ist eine längere Geschichte. Warum nicht? Könnte auch hier in Österreich passieren. Und dann ist es auf einmal passiert. Und da haben sich viele gedacht, na gut, aber dass der wirklich in U-Haft sitzen bleibt? Ja, tatsächlich immer noch in U-Haft. Und jetzt eben kommen da ein paar Details raus, und zwar die Festnahmeanordnung, die dem Standard hier vorliegt. Und da sind auch einige Zeugenaussagen drinnen, die ihn beispielsweise als allmächtigen Alleinherrscher der Laura Privatstiftung sehen. Oder auch Herr Haselsteiner, der meint, das Geld von Benkos Mutter sei wohl nicht vom Himmel gefallen. Und da sind ein paar sehr spannende Sachen mit dabei, die eben Zeugen aus seinem Umfeld, Mitarbeiter, aber auch Partnerinvestoren angeben und sagen, ja, faktischer Machthaber von der Laura Privatstiftung war natürlich ganz klar René Benko, wie hier behauptet wird. Es gilt übrigens für ihn, so wie für alle anderen noch einmal, grundsätzlich die Unschuldsvermutung. Ist auch wichtig, das zu erwähnen. Aber hier geht es ja um die Aussagen, die die Zeugen eben getätigt haben. Also was die Leute behaupten, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Oder auch für ihn gearbeitet haben. Auch da teilweise Anweisungen zum Beispiel mit, wie jemand, ein Mitarbeiter berichtet hat, René, darf ich mir 1,5 Millionen aus der LPS, Laura Privatstiftung, nehmen, um das Finanzamt auf den verschiedenen Ebenen zu bedienen? Und binnen Sekunden kam die Antwort mit ja.
Wow.
Also das wird hier zum Beispiel zitiert von einem Mitarbeiter. Das ist natürlich, da sagt auch die WKS, da ist das schon die plakativste, entlarvendste Geschichte, wenn das so vor sich geht, dass sie quasi gefragt worden ist.
Die Formulierung ist, um die verschiedenen Ebenen des Finanzministeriums zu bedienen.
Ja, wow. Das Finanzamt zu bedienen, ja, aber jetzt nicht irgendwie in Korruption, sondern einfach nur, um Steuern zu zahlen, abzuzahlen, aber dennoch halt, weil ja, das wie René Benko ja offiziell von der Stiftung nicht begünstigt oder sonst irgendwas, das ist ja der Hauptpunkt. Und der Vorwurf eben ist, da wird halt Geld geparkt, um das eben vor einem Insolvenzverfahren und so weiter zu verschleiern und quasi außen vor zu lassen und damit den Lebensstil weiter zu finanzieren. Und da gibt es auch ein paar andere Zitate, die hier genannt werden von Erzählungen von Zeugen wie, das macht die Laura Privatstiftung oder das macht die Mama, weil die eben Begünstigte ist von der Laura Privatstiftung. Auch so Sätze wie im Zitat hier stehen, Mama kriegt immer von der Laura Privatstiftung das Geld und die Mama schenkt es mir. Ja, oder die Mama kauft uns etwas ab. Solche Sätze werden hier zitiert und dann eben Haselsteiner, der meint, na gut, aber von irgendwoher muss das Geld ja gekommen sein. Und das ist halt sehr, sehr spannend, das hier zu lesen, dieser Artikel, aber auch mehrere andere. Und das ist jetzt mal der Fall, auf dem das Ganze aufgebaut wird einfach. Generell hat er ja auch in der Signa eigentlich sonst fast gar keine Funktion mehr gehabt, aber auch da wird auch behauptet, es ist im Endeffekt nichts ohne René Benko sein Wissen abgelaufen. Und das eben, wie es jetzt hier weitergeht, das ist einmal der Ermittlungsakt und da ist es mal so weit einzulesen. Das Spannende natürlich, was man sagen muss, es ist jetzt bei einem, dem es halt erwischt ist, der es übertrieben hat, der zu viel gemacht hat und irgendwie jetzt halt hart fällt. Aber das Zitat, own nothing, control everything, zugeschrieben einem gewissen Herrn Rockefeller, den auch ein paar Leute kennen. Das ist so ein kleines Credo irgendwie in der Wirtschaftswelt. Und Stiftungskonstruktionen, der René Benko ist nicht der einzige Mensch, der solche Stiftungen hat. Und die Frage ist nämlich, was immer wieder diskutiert, na, ob der überhaupt ein Schuldbewusstsein hat und ob der überhaupt weiß, was er da denkt. Die Frage, die man sich stellen muss, ist das in diesen Kreisen überhaupt quasi richtig im Bewusstsein? dass das vielleicht ganz korrekt ist. Vielleicht machen das ja mehrere Stiftungen so. Fragezeichen. Ich weiß es nicht, ich will auch da niemandem was unterstellen natürlich. Aber die Frage kommt einem auf. Weil das war ja einfach ein ganz normaler Vorgang. Da hat er Stiftungen, da hat er das, da wird halt so, die Stiftung gehört das, die Stiftung gehört das, da ist wer anderer begünstigt.
Die Frage, ob der René Benko dieses System erfunden hat.
Ob er das erfunden hat und ob er der Allereinzigste ist, der das so einsetzt.
Oder ob er es gelernt hat.
Das ist eine Frage.
Ja.
Das ist eine Frage, die man in den Raum stellen kann. Kann jeder für sich ja selber entscheiden und denken, was er davon glaubt. Aber ja, gut, sehr spannend auf jeden Fall, wie diese Geschichte weitergehen wird. Bin auch gespannt, wann das dann mal verfilmt wird. Ich gehe davon aus, dass das sich nur noch um ein paar Jahre handeln kann.
Sky-Serie.
Na was, also davon, ja. Auch von Ibiza gab es eine sechsteilige Serie noch irgendwo. Also, ja, gut. Ganz andere Geschichte. Schauen wir zu einem großen österreichischen Unternehmen, das ordentlich Unterstützung braucht.
Oh ja, news.orf.at schreibt, ÖBB mit riesigem Personalbedarf. Konzernchef Andreas Matte hat gestern bei einem Forum gesagt, bis 2030 werden jährlich durchschnittlich 4.100 neue MitarbeiterInnen gesucht. Also es sind wirklich, das ist in dem Tausenderbereich, wo dann neue Leute gebraucht werden. Zwar nicht nur wegen der Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation, auch bis Ende 2030 werden rund 10.000 Menschen, die aktuell beschäftigt sind bei der ÖBB, in Pension gehen. Aber es steigt auch das Angebot einfach. Zum Beispiel der Koralmbahntunnel, der wird nächstes Jahr eröffnet. Da wird einfach die Verkehrsleistung gesteigert. Und ja, generell steigert einfach die ÖBB relativ regelmäßig ihr Angebot und brauchen dann einfach mehr Personal. Das Ganze läuft schon an. Alleine voriges Jahr sind über 6.000 Menschen neu zur ÖBB gekommen und es gab 120.000 Bewerbungen. Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Spannend, die ÖBB, um da quasi das Personal zu generieren, kooperiert die ÖBB auch mit großen Firmen, die Leute abbauen. Aktuell zum Beispiel mit der KTM in Oberösterreich. Mhm. Also die melden sich da und sagen, ja, schickt uns die Leute, die sollen sich bei uns bewerben, damit die einfach diesen Personalbedarf decken können.
Auch Kickerliner zum Beispiel.
Hat auch Kickerliner, ja. Auch Magna in der Steiermark, also überall, wo viele Leute abgebaut werden, da geht die ÖBB quasi hin und kooperiert aktiv, dass sie da den Personalbedarf decken können. Konzernchef Andreas Matte hat gestern noch etwas gemacht, das man in Österreich gerne macht, aber in dem Kontext ausnahmsweise vollkommen zu Recht, nämlich auf die Deutschen schimpfen. Sagt dann, Ärgernisse bei der EBB sind laut Matte hauptsächlich durch Vorgänge im Ausland bedingt. 50% aller Verspätungen werden durch Verspätungen im Ausland verursacht. Und er sagt auch zum Beispiel, beim Güterverkehr in Deutschland ist kein einziger Güterzug pünktlich. Zitat Andreas Matte. Und die EBB beschäftigt anscheinend in Wien 30 Personen, deren einzige Aufgabe es ist, den Verkehr von ÖBB-Güterzügen in Deutschland zu überwachen und dann zu versuchen, wenn dort irgendwas schief geht, das so schnell wie möglich zu beheben. Es sind allein 30 Personen, die nur dafür zuständig sind.
In dem Fall ist es aber nicht die Deutschen, sondern die Deutsche Bahn und dass die einfach
Bahn,
komplett am Boden und am Sand ist und zerstört worden ist, fast schon.
Komplett runtergewirtschaftet
und Wahnsinn,
ein katastrophale Infrastruktur von der Deutschen Bahn. Ja. Dafür kann die ÖBB nichts, aber natürlich hat das auch große Auswirkungen auf den Schienenverkehr in Österreich. Auch noch angesprochen worden, Andreas Matte, auf die Koalitionsverhandlungen. Man hört ja überall von Einsparungen und die ÖBB ist ja im Besitz des Bundes. Und er sieht das relativ gelassen. Er sagt, ja, man wird Gespräche geben müssen mit dem zuständigen Verkehrs- und Finanzministerium, aber aktuell ist er noch nicht gestresst, offensichtlich.
Ja, ich habe auch gestern im Ernst Mittagsstunde gehört, dass das Thema auch mit den Jungen ist, die nachkommen tatsächlich bei einer Ausbildung befinden, dass die oft sehr schnell wieder gehen und einfach da ein riesengroßes Problem ist, teilweise die junge Generation nicht nur anzusprechen und mal zu bekommen, sondern dann auch zu halten.
Ja.
Das haben sie auch gemeint, sie werden jetzt versuchen, einfach hier eher anzupassen an neue Herausforderungen und tatsächlich auch erwähnt worden, sowas wie Aufmerksamkeitsspannen. Also das zumindest von der ÖBB-Seite, das ist jetzt keine unabhängige Studie, aber dennoch natürlich auch spannend, dass das eine Auswirkung hat und ein Thema ist. Und wenn man schon beim Thema Aufmerksamkeitsspanne vielleicht ursprünglich Social Media ist, dann gehen wir gleich über zu dem Thema, das, glaube ich, nicht für Aufmerksamkeitsprobleme sorgt, aber trotzdem ein großes ist, nämlich Emojis.
Sarah. Genau, und auch die große Frage, brauchen wir die oder brauchen wir konkret ein bestimmtes Emoji? Es geht generell eben um die neuen, die jetzt im Frühling auf unsere Handys kommen sollen. Unter anderem haben wir auch schon berichtet darüber, ist da eine Gartenschau jetzt neu mit dabei, eine rote Rübe, ein Fingerabdruck oder auch eben dieses müde Gesicht mit den dicken Augenringen. Und dazu gibt es eine Kolumne auf der Standard.at mit der Schlagzeile Übernächtigt. Wieso wir das Emoji mit den Augenringen jetzt schon lieben.
Ja, also vor allem, wenn ich dich heute so anschaue, Sarah,
Ich habe darauf gewartet.
Die Ähnlichkeit heute, du lebst es.
Ich möchte mich da noch einmal erklären. Ja. Wenig Schlaf und ein sehr geiles Motionless in White Konzert.
Ist okay.
Jeder, der nicht dabei war, hat was verpasst.
Ja, absolut.
Aber mehr Schlaf als du.
Genau. So ist es. Also grundsätzlich natürlich sollte man sich vom neuen Jahr nicht erwarten, dass die Emotion jetzt schon ist, Emoji mit Augenringe. Aber kann man schon gut vorstellen, dass es schon sehr oft zum Einsatz gekommen wäre, weil sie eigentlich signalisieren soll, ich bin übermüdet und ich bin fertig mit der Welt. Eben dieses neue Emoji mit den Augenringen. Und spannend daran, finde ich, entworfen hat dieses Emoji eine Gestalterin aus Australien, nämlich schon 2018, schon vor 7 Jahren. Und das ist jetzt erst in die offizielle Emoji-Liste aufgenommen worden. Da frage ich mich, wieso erst jetzt? Wir hätten das sicher auch schon früher gebraucht.
Corona.
Und es gibt eine spannende Umfrage zur Emoji-Nutzung. 81% nutzen generell welche, aber bei jeder zweiten Person sorgen Emojis für Verwirrung. Nämlich, wenn ich zum Beispiel einen Zwinker-Smiley mache, ist man nicht sicher, ist das jetzt ernst gemeint, ist das ironisch gemeint. Und besonders hervorgehoben wurde da das Nagellackier-Emoji. Und die große Frage, was möchte mir das Gegenüber damit sagen, wenn es ein Nagellack-Lackier-Emoji mitschickt?
Ich schätze, dass er sich den Nagel lackiert, aber nein, das bin ich jetzt ein Simple Joe.
Aber das schreibe ich ja. Das brauche ich ja nicht mit einem Emoji untermalen.
Keep it simple. Wenn du dir den Nagel lackierst, nichts Nagellack-Emoji, wenn nicht, dann nicht.
Ja.
Ich habe statt dem Augenring-Emoji eigentlich immer das mit den Xeln. Also so das Tode, also so, weiß ich nicht, die.
Das ist dann schon Next Level, das ist nach den Augenringen.
Bin ich nicht.
Aber ich kann es komplett nachvollziehen, dass es oft Uneinigkeiten herrschen. Ich habe letztens fast einen Streit gehabt mit Kollegin Kinga Wölger, weil sie findet, das Zwinker-Smiley ist immer provokant.
Ja.
Und ich fand das nicht.
Vollkommen.
Danke. Und da, ja, vielleicht ist da die.
Wenn ich provokant bin, lasse ich das Emoji weg.
Ja,
dann warst du gleich, es ist arg.
Genau, also für mich das Zwinker-Smiley so ein bisschen also halt mit Augenzwinkern.
Bei mir wird es ernst, wenn kein Emoji mehr.
Ja, das weiß ich ja.
Oder böse.
Punkt, oder das zum Nägel lackieren.
Ja. Nur Punkt.
Dann ist es komplett vorbei.
Ja, das Nägel lackieren habe ich noch nicht geschickt.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6